Ja, willkommen bei The Orange Bite, der Podcast von Avanade. Ich bin Annalena und im Change Management tätig und ich möchte mit euch spannende Themen und Projekte rund um das Thema IT und Digitalisierung anschauen. Und mein heutiger Gast wird erstmal im ersten Schritt überhaupt nicht mit IT und Digitalisierung eigentlich in Verbindung gebracht, denn sie segelt buchstäblich unter der Avanade-Flagge und es gibt aber doch eindeutig Parallelen zwischen Segeln und IT und mehr vielleicht, als man auch denken mag. Deshalb von meiner Seite ein herzliches Willkommen an Lina Rixgens. Und vielleicht erzählst du kurz was zu dir selbst, wer du bist und was du so machst.
Ja, vielen Dank, Annalena. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute. Genau, ich bin die Lina, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Köln ursprünglich, wohne inzwischen in Hamburg. Und ja, ich habe in Belgien Medizin studiert. Und ja, weshalb ich heute hier bin, ist eher der andere Teil meines Lebens, nämlich das Segeln, was meine große Passion ist. Und ich bereite mich gerade auf eine Hochseeregatta vor über den Atlantik.
Sehr spannend klingt das. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du mit dem Segeln angefangen hast und was hat dich da so besonders fasziniert?
Also ich habe schon angefangen, als ich 7 war, also es ist schon echt ein paar Jahre her. Ich habe dann irgendwie auf einem Baggersee in der Nähe von Köln angefangen, im Optimisten, also in der kleinsten Segeljolle, die es gibt. Und bin da aber recht schnell dann in diese Wettkampfschiene reingekommen, bin nach und nach Regatten gesegelt und ja, habe irgendwie auf diversen Seen in ganz Deutschland dann ja Wettkämpfe gehabt und irgendwann ist der Radius halt größer geworden. Es gab dann auch Regatten halt auf der Ostsee, auf der Nordsee und ja, nach und nach kam aber auch die Faszination fürs Hochseesegeln dazu. Ich bin nämlich in der 10. Klasse auf einem großen Traditionsschiff über den Atlantik gesegelt und hatte da so ja Schulunterricht an Bord. Wir waren 35 Leute. Das Ganze war so ein bisschen wie ein Auslandsjahr. Und da habe ich aber eben diese Faszination für das Hochseesegeln, dafür lange Zeit und lange Strecken eben auf dem Meer zurückzulegen, da habe ich das halt so kennengelernt und wollte das dann ja mit Regatten verbinden, also alles ein bisschen wettkampfsmäßiger machen. Und es gibt in Frankreich eine sehr starke Szene, was das angeht. Viele Segler, die ja alleine oder zu zweit segeln. Und es sind dann Regatten über den Atlantik, um die Welt. Und das hat mich einfach schon sehr früh fasziniert. Da habe ich viele Bücher drüber gelesen. Und nach einigen Regatten mit Crew, also so mit 10, 12 Leuten auf der Ostsee, auf der Nordsee, irgendwie runter nach Lissabon, habe ich dann halt für mich so dieses Solo-Segeln gefunden. Also allein auf seinem Boot zu sein. Und habe mein erstes Projekt aufgezogen. Das war 2016. Und ja, das Ziel war eben allein über den Atlantik mit der Mini-Transat, so heißt die Regatta. Und jetzt bin ich da sozusagen im zweiten Projekt für die zweite Mini-Transat.
Das heißt, von den heimischen Gewässern groß in die weite Welt. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du demnächst wieder bei der Mini-Transat mitmachst. Wie kann man sich das denn jetzt so vorstellen? Du hast gesagt, dass du ja alleine segelst. Ist da auch ein Team im Hintergrund? Und wenn ja, wie setzt sich das zusammen?
Ja, genau. Also ich bin zwar alleine an Bord die meiste Zeit, aber trotzdem kann man halt so ein Projekt nicht komplett alleine stemmen. Das geht überhaupt nicht. Und insofern habe ich ja ein kleines, aber feines Team so hinter mir, was mich in verschiedenen Bereichen eben unterstützt. Und wir sind so 4, 5 Leute. Das ist zum einen Sverre, mein Freund und Co-Skipper bei den Regatten, die zu zweit gesegelt werden. Er ist auch so der technische Kopf des Projekts. Also wenn es darum geht, irgendwas zu optimieren am Boot oder irgendwas zu reparieren, dann hat er auf jeden Fall fast immer die passende Idee dazu. Und dann ist da Eike, der die ganze Medienarbeit macht, also ja tolle Fotos und Videos macht, auch das Design des Bootes gemacht hat und der auch meine Website betreut. Und dann gibt's auch noch eine ziemlich enge Zusammenarbeit mit Marco, meinem Segelmacher in Travemünde in Norddeutschland, weil man da ja auch immer wieder Sachen weiterentwickeln kann und optimieren kann für die nächsten Segel. Genau, und dann ist da das ganze Avanade-Team eben, was ich im Rücken habe. Und da ist Katja im Rheinland so die Schnittstelle für mich, bei der irgendwie alle Fäden zusammenlaufen und über die Kommunikation läuft.
Und was würdest du sagen, sind für dich so die Kernelemente, die auch wirklich diese Teamarbeit ausmachen?
Also für mich ist also natürlich wichtig, dass jeder so aus seinem Fachbereich was mitbringt, dass jeder sich auch einbringt und eben ja mit den verschiedenen Kenntnissen eben wirklich zum Erfolg, zum Gelingen des Projekts beitragen. Und da ist natürlich auch ja die Kommunikation und der Austausch extrem wichtig. Und ja, dass man einfach irgendwie auf einer Ebene zusammenarbeitet und alle das gleiche Ziel haben und irgendwie an einem Strang ziehen.
Also so eine minimale Form des Projektmanagements kann man da auf jeden Fall auch wiederfinden.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja schon ein relativ langwieriges Projekt. Also jetzt steht zwar der Start zur Mini-Transat, der ist im Herbst, also ja, in 4 Monaten ungefähr. Das ist jetzt nicht mehr so weit hin, aber das ganze Projekt hat halt vor 2 Jahren angefangen. Und insofern ist das schon halt eine Spanne von 2,5 Jahren. Da kann man schon von Projektmanagement reden, weil ja, es ist einfach ein sehr komplexes Projekt. Also der Segelsport ist generell ziemlich komplex. Und ja, man hat natürlich auf der einen Seite das Boot, was man perfekt vorbereiten muss. Dann hat man den Regatta- und Trainingsplan, den man sich so organisieren muss, dass das ein vernünftiges Gesamtbild ergibt. Dazu kommt noch die ganze Organisation an Land. Auch die Medienarbeit, die Kommunikation über das Projekt. Und das dann eben, ja, zusammen mit mehreren Personen. Das sollte dann schon alles zusammenlaufen und eben auch passen.
Und wie steht's denn um die Digitalisierung? Das ist ja überall in aller Munde. Ich gehe davon aus, viele Segelboote sind auch schon sehr digitalisiert. Wie schaut das ganz konkret bei dir aus, auch in Anbetracht der Tatsache, dass du ja dann auch wirklich alleine unterwegs bist? Wie kommunizierst du denn beispielsweise auf dem Boot? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Das ist bei meiner Bootsklasse wirklich sehr, sehr minimalistisch alles gehalten. Es gibt sehr wenig Kommunikation. Also es ist so gewollt, damit der Segler, der Skipper wirklich alleine auf seinem Boot ist, wirklich auf sich gestellt ist. Und eben die Fähigkeiten des einzelnen Seglers ja möglichst viel zählen. Also wir haben als Kommunikationsmittel während den Regatten nur ein UKW-Funkgerät. Das heißt, man kann mit den Booten, die sich so im Umkreis von, ja, wenn es hochkommt, 40 Kilometern befinden, mit denen kann man eben funken, sich unterhalten. Aber es ist eben keine Kommunikation mit Leuten an Land möglich. Also das ist wirklich relativ klein gehalten. Und auch ansonsten ist die Digitalisierung auf den Booten, also spielt da eher eine untergeordnete Rolle, weil wir müssen zwar nicht mit Karte und Sextant irgendwie navigieren, aber wir haben Karte und Sextant dabei. Und ansonsten haben wir nur noch ein einfaches GPS. Also ich weiß, wo ich bin, aber wir haben zum Beispiel keine elektronischen Seekarten, wo man eben ja einfach wie bei einem Autonavi sehen würde, wo man genau ist und wo man noch langfahren darf. Insofern ja, ist das schon alles ziemlich eingeschränkt und von der Digitalisierung her nicht so, wie man es von anderen Booten vielleicht kennt.
Vermisst du manchmal so auch die Möglichkeit, einfach dich besser vernetzen zu können, oder würde es dir in bestimmten Momenten weiterhelfen?
Also zum Beispiel bei Trainingsfahrten oder bei Überführungsfahrten, wenn es eben nicht gerade eine Regatta ist, dann benutze ich halt zum Beispiel auch mein Handy, um zwischendurch mal Windinformationen sich runterzuladen oder ja, mit anderen Leuten zu kommunizieren oder auch einfach das Navi-Programm aufzurufen und zu gucken, wo ich bin. Und es ist natürlich einfacher, sag ich mal. Man ist flexibler, spontaner. Ich kann zum Beispiel einfach gucken, wo ich bin und weiß dann, wo der nächste Felsen ist oder wie weit ich noch fahren darf, bis das Wasser zu flach wird. Man braucht weniger Vorbereitung, aber ist dadurch natürlich auch schlechter vorbereitet irgendwie. Also auf die Regatten zum Beispiel bereitet man sich einfach ja sehr intensiv vor. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Sache, wenn man einfach nicht so raussegelt, sondern eben weiß, was auf einen zukommt. Also ich glaube, man ist viel konzentrierter auf sich selbst und auf sein Boot, wenn man eben keine Kommunikation hat. Aber natürlich gibt es ganz klar auch Vorteile. Und was ich zum Beispiel finde, was ein interessanter Kompromiss sein könnte, ich meine, es gibt ja Satellitentelefone und die sind bei uns eben auch verboten. Und beispielsweise sowas bei den Regatten irgendwie verplombt und ausgeschaltet zuzulassen, dass man halt im Notfall darauf zugreifen kann, das könnte schon eine interessante Sache sein. Aber das ist eben was man dann auch nicht unbedingt hundertprozentig kontrollieren kann, dass es halt wirklich nicht benutzt wird. Und insofern ist es auch eher schwierig.
Du hattest ja gesagt, dass gerade wenn du jetzt auch an deine nächste Herausforderung, nämlich die Mini-Transat, denkst, dass du da tatsächlich ganz alleine segelst. Wie fühlt sich das denn an, wenn du dann so, wir sind das mehrere Wochen, allein auf dem Boot bist?
Ja, also es werden wahrscheinlich schon ja um die 2 Wochen sein, gut 2 Wochen sein. Also wenn ich alleine segle, dann fühlt sich alles irgendwie viel intensiver an. Man erlebt alles viel intensiver, die Hochs, aber auch die Tiefs. Und man hat einfach keinen, mit dem man die Sachen besprechen kann. Man muss alles alleine entscheiden. Hat natürlich Vorteile, aber hat auch Nachteile. Manchmal würde man sich wünschen, dass da einfach jemand ist, den man einmal kurz um Rat fragen kann. Und Man hat natürlich viele Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Das, was sonst eine 10-Mann-Crew macht, macht man halt alleine. Aber ja, manchmal gibt es schon Momente irgendwie, wo man sich einsam fühlt, wo man sich wünschen würde, vielleicht mit jemand anderem zusammen zu segeln oder doch nicht so lange allein unterwegs zu sein. Aber eigentlich findet man so nach ein paar Tagen immer so seinen Solo-Rhythmus, also dass man einfach alleine gut auf seinem Boot klarkommt und ja, freut sich extrem über die schönen Momente und ist aber auch sehr verzweifelt in den schwierigen Momenten. Aber man sucht dann eben nach Lösungen und versucht, die Probleme zu beheben und dann geht's weiter und dann kommen wieder schöne Momente.
Gibt es so einen besonders schönen Moment an Bord, den du mit uns teilen würdest?
Oh, es gibt viele schöne Momente. Also ich glaube, so immer wieder, was echt schön ist, wenn man nachts einen tollen Sternenhimmel über sich hat, zum Beispiel mitten auf dem Atlantik, ist es einfach, ja, es ist natürlich noch viel klarer und man sieht einfach viel, viel mehr Sterne und Sternschnuppen auch. Und dann geht irgendwann der Mond auf und man surft einfach mit seinem Boot unter Spinnaker, also mit großem Vorsegel, mit Wind von hinten, surft einfach die Wellen runter und weiß, dass das jetzt einfach noch Stunden und Tage lang so weitergeht. Ich finde, das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment und auch ein schönes Zusammenspiel so zwischen Natur und Technik. Und ja, was natürlich auch immer ein absolutes Highlight ist, sind Delfine, wenn die einen irgendwie begleiten und vielleicht auch ja Minuten oder teilweise echt stundenlang so ums Boot herumspielen. Das hält auf jeden Fall immer ja die Stimmung extrem auf. Und ansonsten, ja, die Ankunft nach einer Regatta, nach einem längeren Turn, nach der Atlantiküberquerung ist das natürlich noch alles viel extremer.
Und du hast ja die kritischen Situationen auch angesprochen, indem man sich tatsächlich wünscht, einfach mal kurz jemanden um Hilfe fragen zu können. Hast du da spezielle Techniken für dich entwickelt, wie du am besten damit umgehst?
Also generell denke ich, dass die beste Risikominimierung eine sehr gute Vorbereitung ist. Also ich bereite mich jetzt auch 2 Jahre auf diese Atlantiküberquerung vor. Und insofern segle ich halt auch schon viel auf dem Boot und habe schon viele schwierige Situationen erlebt. Oder ja, bei der Technik Dinge, die kaputt gegangen sind, die man dann halt ersetzen und optimieren kann, damit sie eben nicht dann nochmal kaputt gehen. Also das ist alles so der Bereich Vorbereitung, der halt auch viel, viel Zeit in Anspruch nimmt und den ich einfach für sehr wichtig halte. Und dann ja, nimmt man natürlich Ersatzteile mit und muss wissen, wie was repariert wird. Und trotzdem gibt es natürlich auch immer wieder Situationen, die man sich so nicht irgendwie ausgemalt hat, wo man jetzt nicht den perfekten Plan zur Lösung irgendwie vorliegen hat. Und ja, da muss man einfach ja flexibel bleiben und irgendwie einen kühlen Kopf bewahren und trotzdem eben an der Lösung suchen, damit man eben weiter segeln kann und möglichst trotzdem noch Performance bringen kann mit seinem Boot.
Du hast ja gesagt, dass du bei der Mini-Transat mitsegelst und dich gerade darauf vorbereitest. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen? Wärst du so lieb, uns das nochmal kurz zu erklären?
Ja, klar. Also die Mini-Transat ist eine Hochseeregatta, die seit 1977 schon stattfindet, die immer alle 2 Jahre stattfindet. Und die 84 Segler, jeder allein auf seinem Boot, in 2 Etappen von Frankreich über den Atlantik führt. Und jetzt in diesem Jahr, also 2021, ist der erste Start, der Start zur ersten Etappe in Les Sables d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Und wir haben eine erste Etappe nach La Palma, also auf den Kanaren. Und die erste Etappe wird ja so ungefähr eine Woche dauern wahrscheinlich. Und dann ist da ein Zwischenstopp und dann fängt die 2. Etappe an. Das ist so die große Etappe, die Atlantiküberquerung. Und die führt dann eben von La Palma nach Guadeloupe. Ja, in der Karibik. Und gesegelt wird das Ganze auf Booten des Typs Mini 650. Also das ist eine sehr große und lebendige Bootsklasse, vor allem in Frankreich, aber auch in Spanien, in Italien. Auf der Ostsee wird auch gesegelt in der Klasse. Und die Boote sind 6,50 Meter lang, 3 Meter breit. Also ziemlich klein, um damit über den Atlantik zu segeln, aber sie sind eben komplett darauf ausgelegt. Und man kann fast alles von hinten aus dem Cockpit raus bedienen und man kann sehr gut darauf alleine segeln. Und ja, für ihre Größe haben die Boote eine sehr, sehr große Segelfläche. Das heißt, vor allem sobald der Wind von hinten kommt, sind die wirklich schnell unterwegs.
Du hast gerade gesagt, dass vor allem in den verschiedenen Ländern das auch total vertreten ist. Das heißt, ihr seid dann auch recht multikulturell bei der Mini-Transat unterwegs. Würdest du sagen, das birgt noch ganz andere Herausforderungen oder ist es eher was, wo du sagst, das ist eine Bereicherung?
Also ich glaube insgesamt ja, lebt die Klasse absolut davon, dass es ein bunter Mix ist an Seglern, an Leuten. Also die Klasse ist schon sehr stark französisch dominiert. Das heißt, so ja, 70% der Segler bei der Mini-Transat sind Franzosen. Und der Rest kommt eben ja eigentlich bunt durchmischt aus Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ab und zu ein Engländer, eine Russin ist diesmal dabei. Also ja, vor allem aus Europa, aber doch relativ durchmischt. Was natürlich hier und da ein Hinderungsgrund irgendwie sein kann, ein Hindernis, ist die französische Sprache, weil ja, es läuft hier eigentlich fast alles auf Französisch. Auf Nachfrage wird dann auch mal was ins Englische übersetzt oder die Unterlagen für die Regatten gibt es meistens inzwischen schon auf Englisch, aber also es ist nicht, ja, es ist auf jeden Fall nicht unbedingt Voraussetzung. Und insofern, also für mich ist es kein Hindernis, weil ich habe in Belgien auf Französisch studiert und ich komme hier sehr gut klar und aber es hilft eben enorm, wenn man die Sprache kann, um hier sich wirklich integrieren zu können und um hier auch irgendwie erfolgreich mittrainieren zu können, um eben wirklich alles mitnehmen zu können und nicht nur irgendwie am, ja, so am Rand da dabei zu sein. Aber es gibt auch genug Gegenbeispiele, die zeigen, dass es auch ohne Französisch geht, dass man hier trotzdem klarkommt und auch sehr gut seine Mini-Transat segeln kann. Also ich glaube, das ist alles auch so ein bisschen im Wandel. Also seit ein paar Jahren wird das auch internationaler und die Franzosen ein bisschen englischsprachiger.
Wir waren ja vorhin nochmal bei diesen Situationen, die auch ein bisschen kritisch sein können oder dich sehr fordern als Person. Wärst du so nett, da nochmal drauf einzugehen, wie du die am besten meisterst? Vielleicht magst du eine Situation, die dir gerade in den Kopf kommt, beschreiben, sodass wir einfach mit dir kurz in diese Welt eintauchen können.
Also so schwierige Situationen hat man an Bord schon immer mal wieder und auf manche kann man sich eben vorbereiten, auf manche nicht. Jetzt gerade bei der Atlantiküberquerung auf der zweiten Etappe ist das Wetter natürlich so der größte Unsicherheitsfaktor, weil wir eben auch nicht sehr viele Wetterinformationen bekommen. Man hat die Passatwinde auf dem Atlantik, die eben ja von Nordosten wehen und damit von hinten kommen, die einen den eben schnell über den Atlantik bringen. Aber das ist auch ein ziemlich instabiler Wind, der immer wieder viele Squalls bringt, also große Regenwolken mit starken Windböen. Und die entladen sich dann vor allem meistens nachts. Und da ist es immer so ein Abwägen. Also nach einer Weile, wenn man schon irgendwie den fünften Squall jetzt passiert hat, dann kann man das ein bisschen besser einschätzen. Aber man sieht halt erstmal einfach ja eine große dunkle Wolke, manchmal auch einfach eine große dunkle Wand hinter einem auftauchen. Und man fragt sich, okay, wie viel Wind steckt da jetzt drin? Ist das jetzt eher eine kleine Wolke oder boah, wird das echt heftig? Und man hat halt seinen großen Spinnaker oben, sein großes buntes Vorsegel. Und man ist irgendwo mitten auf dem Atlantik und man will natürlich auch nicht, dass sein Material jetzt unnötig leidet. Also sichern ist, es ist eine Regatta, man möchte den Wind auch nutzen, um schnell vorwärts zu kommen, um vielleicht noch ein bisschen was an Distanz zu gewinnen im Verhältnis zu den anderen. Aber das ist halt immer so das Abwägen, lasse ich das Segel jetzt doch stehen oder muss ich doch bergen? Und wenn die Wolke dann halt ankommt, dann gehe ich halt kurz selber ans Ruder, steuere selber, weil sonst ist es meistens der Autopilot, der steuert. Und versucht das eben einfach ja so abzureiten und quasi Augen zu und durch. Und meistens ist dann auch das Schlimmste nach ein paar Minuten überstanden. Aber es kann natürlich dann auch die falsche Entscheidung gewesen sein, dass die Böe doch zu stark war, dass man plötzlich auf der Seite liegt mit dem Spinnaker. Und das birgt natürlich auch Gefahren, dass dann irgendwas kaputt geht. Also das ist zum Beispiel so eine Situation bezogen aufs Wetter, ja, gerade bei der Atlantiküberquerung.
Und das heißt, du gehst dann einfach nach Intuition und schaust, wie du die Situation am besten handeln kannst.
Ja, viel Intuition, aber dann natürlich auch irgendwann Erfahrungswerte. Vielleicht ist man am Anfang bei den ersten Squalls noch ein bisschen vorsichtiger und nimmt dann eher den Spinnaker halt runter und fährt da so durch und sobald das Schlimmste durch ist, setzt man ihn wieder. Und dann irgendwann, ja, hat man halt quasi ein bisschen ein Verständnis dafür aufgebaut, wie schwarz, wie groß die Wolke ist und lässt ihn halt eher stehen. Also ja, sicherlich Intuition, aber ich glaube auch sehr, sehr viel Erfahrung und halt der Mix, seinen Weg zu finden zwischen Vorsicht und Sicherheit und auf der anderen Seite eben Performance und Wettkampf.
Wie schaut's denn aus, auch in Anbetracht? Man kennt ja immer viele Bilder gerade von Seglern, also es sind immer wieder Männer. Hat sich das in den letzten Jahren auch entwickelt? Du sagst ja, es segelt dieses Jahr auch eine Russin mit. Wie nimmst du das wahr, wenn du als Frau mitsegelst? Gibt es da irgendwelche Vor- oder Nachteile?
Ja, also es ist schon so, dass Segeln nach wie vor auf jeden Fall ein Männersport ist. Im Jollenbereich ist das vielleicht weniger so, weil es einfach auch viele Klassen gibt, die nur für Frauen sind. Da ist es halt eher ausgeglichen. Und ja, Männer und Frauen machen so ein bisschen ihr Ding in verschiedenen Wertungen. Beim Hochseesegeln ist halt, ja, finde ich das Spannende und auch das Schöne eigentlich, dass Männer und Frauen einfach gegeneinander segeln können auf gleichen Booten. Und man hat nicht wirklich, also man hat keinen Nachteil, weil es macht keinen großen Unterschied, ob man bei einem Manöver jetzt irgendwie 2 Minuten schneller oder langsamer fertig ist. Also ob man mit ein bisschen mehr Kraft das vielleicht jetzt schneller geschafft hat, weil es einfach darauf ankommt, auf eine lange Zeit und eine lange Distanz eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zu schaffen. Und ja, das ist halt ganz gleich, wie lange eben die kurzen Sequenzen dauern, bei denen man mehr Kraft braucht. Und insofern finde ich, ist es ein sehr, sehr schöner Sport, was so die Chancengleichheit bei Männern und Frauen angeht. Man muss aber sagen, also ich würde sagen, es sind 90% Männer ungefähr, auch im Hochseesegeln, auch in der Miniklasse. Aber die Tendenz von Frauen ist auf jeden Fall steigend. Also 2017, als ich das erste Mal die Mini-Transat gesegelt bin, da waren wir von 82 Teilnehmern, waren wir 10 Frauen. Das war damals Rekord. Und ja, ich hoffe, dass es dieses Jahr noch mehr Frauen werden. Aber auf jeden Fall sieht man schon, dass insgesamt auch bei den Vorbereitungsregatten übers Jahr, dass der Anteil an Frauen schon steigt.
Du hast ja gesagt, dass du nebenbei auch noch studierst und am Ende deines Medizinstudiums bist. Hast du da irgendwelche Parallelen oder beeinflussen deine Segelskills dein Studium oder andersherum?
Also sicherlich hilft einem ein Medizinstudium so, dass also einfach eine bessere Kenntnis des Körpers zu haben, eher einzuschätzen zu können, wie weit kann ich gehen, wie weit bin ich vorbereitet, gerade von der Physis her, wie muss ich mich sportlich vorbereiten. Und dann, glaube ich, ist, was schon definitiv hilft, ist alles so Richtung Schlaf- und Energiemanagement während der Regatten, gerade auch während so einer langen Regatta wie der Mini-Transat, weil das was sehr, sehr Wichtiges ist, dass man natürlich einerseits das Boot pushen muss und wissen muss, wie das Boot schnell läuft. Aber wenn man 2 Wochen unterwegs ist, dann muss man einfach auch auf sich selbst Acht geben. Und wir können nicht lange schlafen am Stück. Also ich schlafe maximal 20 Minuten am Stück. Und da muss man einfach auch in sich reinhören und muss wissen, wann man schlafen muss, wann man Gas geben muss, eher mit dem Boot. Muss da so sein eigenes Gleichgewicht finden, damit man eben nicht nach einer Woche komplett erschöpft ist. Weil es eben wirklich ein Ausdauersport ist und eine sehr, sehr lange Regatta.
Wow, und das über 2 Wochen, das ist psychisch und physisch mit Sicherheit sehr fordernd. Respekt. Ja, liebe Lina, von unserer Seite danken wir dir ganz herzlich, dass du uns diese spannenden Einblicke gegeben hast und uns ein bisschen mitgenommen hast in die Welt des Segelns. Und haben natürlich noch eine persönliche Frage an dich. Und zwar interessiert uns immer, was dich als Letztes inspiriert hat.
Also als Letztes, das finde ich schwierig, aber also was mich generell inspiriert und auch ja und auch irgendwie immer so begleitet, ist von Walt Disney das Zitat, if you can dream it, you can do it. Ich finde das, also es hat mich jetzt eigentlich echt schon seit mehreren Jahren so begleitet, wenn man einen Traum hat, wenn man ein Ziel hat, dann kann man ihn erreichen. Und man muss zwar viel dafür tun und es geht nicht immer nur bergauf, es gibt auch irgendwie immer wieder Rückschläge, aber man muss einfach weitermachen und ja, sein Ziel verfolgen. Und wenn man alles dafür gibt, dann wird man es erreichen.
Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als dir für deine Zeit zu danken und dir natürlich ganz viel Erfolg bei der Mini-Transat zu wünschen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und ja, vielen Dank.
Ja, super. Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht und vielen Dank.
Und wenn ihr noch Anregungen oder Wünsche habt, dann zögert nicht und schreibt uns doch einfach eine Mail an theorangebite@avanade.com. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.